17. Mai diesen Jahres, das war der Sonntag nach Himmelfahrt, da habe ich über Himmelfahrt gesprochen, Thema war Himmelfahrt und Jesu Krönung und Thronbesteigung. Erinnert ihr euch sicherlich noch? Die Ausführungen gibt es im Internet auch nochmal zu hören. Jesu Himmelfahrt war Jesu Krönung und Thronbesteigung. Jesus war von ewig her von Gott eingesetzt als König. Er ist ein Geweihter, der Sohn Gottes, der auch Gott ist. Der dann aber auf diese Erde kam, in diese Welt kam und Mensch wurde wie wir und seine Königswürde und sein Königsamt niederlegte, um einer der Geringsten der Geringen zu werden. Und er stieg wirklich ab in die tiefsten Tiefen. Wenn man Psalm 23 auf ihn anwenden will, dann kann man sagen, er ist das Beispiel dafür, auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, du bist daher und ich fürchte mich nicht. Du wirst mich retten, du wirst mir helfen, du wirst mich herausholen. Himmelfahrt ist ja ein ziemlich vergessener Feiertag geworden. Also hört euch an, die Ausführung, die ich da hatte. Jesus wurde von Gott als König eingesetzt. Ich will da einfach nochmal zwei Stellen lesen, um dann in das rüberzugehen, was das auch mit uns zu tun hat. Dass Jesus zum König gekrönt wurde und den Thron bestieg, das hat totale Auswirkungen auf uns. Also wenn Jesus nur auf den Thron gestiegen wäre und wir wären hier einfach im Jammertal, die elenden Figuren, die da durch die Welt kreuchen, dann wäre das wirklich, irgendwie auf der Strecke geblieben. Dann wäre nicht das geschehen, was Gott wollte. Aber er hat nicht nur gewollt, dass wir irgendwie auf dieser Erde so ein Jesus-Trostpflasterchen haben. Jesus ist zum Himmel gegangen, er wurde von Gott gekrönt und er bestieg den Thron. Im Psalm 2, 6, 7 und 8 heißt es, da sagt Gott, der Vater, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Wenn wir die Bibel reinschauen, da will ich aber heute nicht drauf eingehen, das Wort Zion meint nicht nur den Berg im irdischen Jerusalem hier, im irdischen Israel, sondern die Bibel spricht auch einem von Berg Zion in der geistlichen Welt, in der Welt Gottes, in seinem Reich. So habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Vers 7, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, zu Jesus. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich werde dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Also wir sehen hier zuerst in Vers 6 sagt Gott, ich habe meinen König geweiht auf Zion, auf meinem heiligen Berg. Jesus, der Sohn, greift das auf und sagt, Lass mich die Anordnung des Herrn hören. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Also Gott hat einen Sohn zum König eingesetzt und Jesus herrscht als König. Ich glaube, in einem Pfingstjubel, Siegeskranklied gibt es noch, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. In manchen älteren Hymnen wurde er als König besungen. Wir haben hier heute Abend auch gesungen von unserem König. Jetzt sagt Petrus und die Apostel, nachdem sie vor dem Hohen Rat bedroht wurden und ihnen gesagt werden, sie dürften nicht mehr über diesen Namen Jesus reden. Und sie sind da vor dem Hohen Rat in Jerusalem, vor den hohen Priestern, den Pharisäern, Schriftgelehrten, Sadduzäern und so weiter. Und sie haben den Beschluss gefasst, wir werden diese Apostel umbringen und somit werden wir der ganzen Jesusbewegung ein Ende, zum Ende verhelfen. Dann steht ja Gamaliel auf und in seiner Weisheit hält er eine Rede an den Hohen Rat, als die Apostel rausgeschickt wurden. Und er hat gesagt, Leute, da ist der und der aufgetreten, der hat eine Schar Anhänger um sich gesammelt. Der starb und alle haben sich zerstreut. Dann kam ein anderer, hat Anhänger gesammelt, der starb und die ganzen Anhänger haben sich wieder zerstreut. Wenn dieser Jesus, wenn das mit diesem Jesus nicht von Gott ist, dann wird sich das von selbst zerschlagen, sagt Gamaliel. Aber solltet ihr Hand an diese Leute legen und sie töten, und sie, dieser Jesus ist von Gott, dann legt ihr euch mit Gott an. So, ich empfehle euch, lasst diese Männer frei, sagt Gamaliel. So, der hohe Priester und der hohe Rat, sie haben gesagt, okay, dann wir hören darauf, wir lassen sie frei, aber vorher kriegen sie nochmal richtig die Hucke verhauen. Und dann haben sie sie ausgepeitscht. Und dann kamen diese ausgepeitschten Apostel vom hohen Rat weg, nach draußen zu dem Volk. Und sie lachten und sie jubelten und freuten sich. Jemand fragte nach dem Motto, warum freut ihr euch so? Die haben uns gerade ausgepeitscht, wir wurden würdig erfunden, die Schmach von Jesus Christus zu tragen. Wir sind so stolz drauf, dass man uns verprügelt hat, weil wir zu Jesus gehören. Wie würde es dir gehen, wenn du in der Fußgängerzone das Evangelium verkündigst und das Dekanat von Darmstadt käme und sagt, du schweigst jetzt sofort, du hast dir nichts mehr zu sagen, sonst peitschen wir dich aus. Was würdest du dann machen? Mund halten, abhauen, dich verziehen. So, von den ersten Christen wurde gesagt, dass sie, wo immer sie hinkamen, die ganze Gegend in Aufruhr geriet. Da sind wir irgendwie ein bisschen weit von weg. Kann das sein, dass wir so ein softiges Evangelium zum Teil haben? Ich meine damit nicht, dass wir provokativ sein müssen, dass wir andere ärgern müssen, herausfordern müssen. Aber dieser Petrus und die Apostel, sie sagen vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 5, 30 bis 32 folgendes, als sie angeklagt werden, sie sagen, der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Also Petrus ganz klar, ihr habt ihn umgebracht. Ihr seid seine Mörder. Er kam von Gott, aber Gott hat den ihr umgebracht habt, Gott hat ihn auferweckt. Und dann sagt er hier in Vers 31, diesen hat Gott durch seine Rechte, da wörtlich heißt es im Grundtext, den hat er zu seiner Rechten gesetzt. Das ist, was wir bei Himmelfahrt uns ja angeschaut haben, die verschiedenen Texte auch über die Einsetzung Jesu in sein Königtum als König auf dem Thron Gottes. Diesen hat Gott zu seiner Rechten zum Führer und Heiland erhöht. Zum Führer, das griechische Wort ist Archegos, Anführer. Es bedeutet ein Oberster, ein Erster, ein Herrscher. Gott hat ihn zum Herrscher eingesetzt. Also Jesus ist da nicht irgendwie der niedliche Jesus, der im Himmel sitzt, sondern er sitzt da als König. Marei hat einführend zu Recht gesagt, wie begegnen wir unserem König? Wie sprechen wir vielleicht mit ihm? Ja, er ist auch unser Bruder. Und der Vater im Himmel ist auch unser Vater. Aber sollte uns, dass er unser Bruder ist und der Vater ist, sollte uns das dazu verleiten, dass wir respektlos werden, dass wir ihn nicht achten? Ich habe so gedacht, nachdem Marei das gesagt hat, wir hatten ja in Deutschland Besuch von der Queen, und ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten angeschaut habt, auch als sie hier in Frankfurt auf dem Römer war, und was haben denn die Fans gesagt, die Queen-Fans? Sie standen da auf dem Platz, und da schrie ein Ehemann, was, Queen, wann Königin, wann bringst du endlich meine Ehe in Ordnung? Queen, wieso habe ich keinen Job? Queen, warum tust du nichts bei meinen ungehorsamen Kindern? Queen, haben die Leute so gerufen? Nein, sie werden sofort abgeführt worden. Die wären sofort abgeführt worden, wenn sie sich da so benommen hätten. Sondern du siehst, dass sie zujubelten, dass sie Ehrerbietungen brachten. Sie wurde gemäß ihres Amtes verehrt ihrer Position, die sie innehatte. Und die Frage ist so manches Mal, wie gehen wir auch mit Jesus um? So, ich habe ein sehr persönliches Verhältnis zu Jesus. Aber ich weiß, obwohl er mein Erlöser ist, obwohl er mein Herr ist, mein Bruder sich auch nennt, er ist immer auch noch mein König. Und als mein König hat er oberste Autorität. Und Gott hat ihm alle Herrschaft übertragen. Ich glaube, das haben wir auch Himmelfahrt angeschaut. Alle Herrschaft hat er dem Sohn übertragen. Im Moment herrscht Gott gar nicht. Im Moment herrscht alleine Jesus. Weil alle Herrschaft, Jesus sagt und die Apostel sagen, die gesamte Herrschaftsgewalt hat mein Vater mir übertragen bis zum Ende. Jesus ist der Herrscher im Universum, in der sichtbaren Welt, auch in der unsichtbaren Welt. Jesus ist König und Herrscher. Am Ende der Zeiten, wenn alle Dinge abgeschlossen sind, wenn die zweite Auferstehung stattgefunden hat, das Gericht stattgefunden hat, neuer Himmel und neue Erde kommt, da steht geschrieben, so sagt es uns der Apostel Paulus, da sagt Jesus, Vater, und jetzt übertrage ich die Herrschaft wieder zurück an dich. Und dann wird wieder Gott sein, alles in allem. Aber im Moment herrscht Jesus. Und es, der Apostel sagt hier, er ist unser Anführer geworden, unser Herrscher. Ich habe gedacht, wie stark, dass wir im Alltag, im Leben einen Anführer haben. Wir müssen nicht nach Lösungen oder Möglichkeiten unter großen Sorgen suchen, sondern wir leben in einer Beziehung mit unserem Jesus, mit unserem König Jesus, der Anführer ist. Hebräerbrief sagt, er ist der Vorläufer, der uns immer vorangeht. Wir leben also mit diesem König. Und wenn wir im Alltag mit ihm leben und Gemeinschaft haben, dann können wir ihn fragen, Jesus, wo geht es denn jetzt lang, wenn es nichts zu sagen gibt oder nichts weiter, keine Anordnung kommt, dann leben wir in dem, wo wir sind und tun da in Treue auch unseren Job. Aber dieser Jesus wurde zum Anführer, zum Herrscher gesetzt und zum Heiland, zum Retter, um Buße und Vergebung, Buße, Metanoia, Umsinnung, Sinnesänderung zu geben. Zu der Zeit, als das hier gesprochen wurde, da gab es ja unter den Heiden noch keine Christen. Das ganze christliche Gemeindeleben spielte sich zu dem Zeitpunkt noch in Jerusalem ab. Das Evangelium kam erst mehr nach außen, als die Verfolgung ausbrach. Aber zu dem Zeitpunkt war es hauptsächlich in Jerusalem und alles spielte sich dort ab. Und der größte Teil hat sicherlich immer noch gedacht, dieser Jesus ist gekommen allein für die Juden. Das war ja auch hinterher, als beim Cornelius der Heilige Geist fiel und die Leute von Neuem geboren wurden. Da haben doch ein ganz Teil Leute sich aufgeregt und haben gesagt, das geht nicht, das sind keine Juden, die dürfen das nicht kriegen, was wir haben. Und so Gott aber hat es für alle Nationen, genau wie er es im Psalm 2 sagte, du wirst von mir fordern, mein Sohn, und ich werde dir zum Erbteil alle Nationen geben. Alle Nationen zum Erbteil. So, und dieser Jesus, Buße und Vergebung, das Wort Vergebung heißt Aphesis im Grundtext. Vergebung bedeutet erstens die Entlassung aus einer Gefangenschaft, aus Entlassung in die Freiheit. So, das zeigt uns, egal wo du steckst heute Abend, wie es dir geht, wo du drin gefangen bist, dieser Jesus ist von Gott als Anführer und Herrscher gesetzt worden, damit du aus jeglicher Gefangenschaft deines Lebens herauskommst und in eine absolute Freiheit der Kinder Gottes kommst. Dazu ist er gesetzt. Zweitens, der Erlass der Sünden, dieses Wort Aphesis, bedeutet auch der Erlass einer Verbindlichkeit, einer Schuld, einer Strafe. Wir waren alle des Todes, aber er hat uns vergeben, er hat für uns bezahlt. Die Vergebung, der Ausdruck Sünden vergeben bedeutet, die Sünden von jemandem wegnehmen. Aber ja, wie krampflos, wie wunderbar, herrlich, krampflos. Da kommst du zu Jesus und sagst, Jesus, du sagst, ich soll dich nur in mein Leben aufnehmen, dann wirst du mein Herr. Das heißt, in dem Moment kommt der Herrscher des Universums, der König des ganzen Universums kommt in mein Leben. Und dieser König sagt, von jetzt an entlasse ich dich in Freiheit. Von jetzt an bist du nicht mehr unter Fremdherrschaft. Unsere Seele ist gewohnt, unter Fremdherrschaft zu leben. Und deshalb leben wir auch manches Mal nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt die alten Muster, die wir aber eigentlich nicht leben müssten. Deshalb haben wir bei uns ja auch Cleansing Stream, Cleansing Classes, bei uns das heißt es ja geboren, um frei zu sein, wo wir dir helfen oder auch Menschen helfen. Das ist ja offen, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für alle Christen in der Stadt, im Umfeld. Da führen wir Menschen oder zeigen Menschen, wie sie diese Freiheit, die Christus ihnen geschenkt hat, wie sie diese Freiheit leben können. Aber was auch sagt, Jesus kam nicht nur und sagt, ich vergebe dir jetzt meine Sünden, sondern der Text sagt, er kommt und sagt, die Sünde lastete auf dir wie ein schwarzes Teer, wie ein Stein oder wie ein Joch, was immer du willst. Und Jesus kommt und sagt, du, ich nehme sie von dir weg. Und er trug sie und nagelte sie ans Kreuz. Die Sünde wird nicht nur gelöscht, nicht nur vergeben, sie wird weggenommen. Er nimmt sie weg. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst, wird sämtliche Sünde von deinem Leben entfernt. Hallo? Sämtliche Sünde. Und dann, wenn wir als Gläubige sündigen, dann sagt der Johannesbrief, dann bekennen wir unsere Schuld. Und das Blut Jesu reinigt uns, so, und dann vergibt er uns, und das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sind absolut abgedeckt, abgesichert, dass wir in Freiheit leben können. Selbst wenn wir aufgrund von Unwissenheit, Tollpatschigkeit, Mutwilligkeit uns wieder unter Joch von Sünde begeben, wenn wir zu ihm kommen, führt er uns sofort wieder in Freiheit. Bist du mit mir? Er führt uns sofort wieder in Freiheit. Da ist kein großer Act. Er sagt jetzt nicht, jetzt musst du erstmal durch ein paar Gefängniszellen laufen, damit du weißt, wie schlimm die Sünde ist. Und dann gehst du im Gefängnishof der Sünde noch ein bisschen spazieren. Und dann werden wir auch gucken, dass der Teufel dir noch ein paar Mal die Hucke vollhaut. Und jetzt weißt du, wie ernst und wie böse Sünde ist. Okay, siehst du das jetzt endlich ein? Na gut, dann vergebe ich dir. Macht er das so mit dir? Aber viele verhalten sich so. Sie bekennen ihre Schuld und laufen dann durch die Gefängnishöfe und durch die Zellen und sagen, oh, oh, oh. Besser du sagst, ich bin erlöst. Wow. Ich bin befreit. Er hat uns die Sünde hinweggenommen. So, er sagt, er hat die Sünden weggenommen und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Dingen ist eigentlich, steht gar nicht drin. Wir sind Zeugen von diesem Rema, steht da. Wir sind Zeugen von diesem Rema. Gott hat das uns als Rema, als Spruch Gottes, als Wahrheit aus dem Wort Gottes gegeben. Du, die Gefangenschaft ist beendet. Du kommst in Freiheit. Deine Sünden sind weggenommen. Das sprechen die Apostel. Das sagen sie dem Hohen Rat, dem Hohen Priester. Das sagen sie ihn als Rema, als nicht als Logos oder als Graphe, sondern als Rema, direktes Wort von Gott. Also da, wo bei dir Dingen steht, auch wie bei mir in der Bibel, steht da nicht, da steht Rema. Es ist von Gott frisch, authentisch, ausgerufen, bestätigt und von den Leuten angenommen. Und wir sind Zeugen von diesem Rema und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wer sich nicht bekehrt, und wer sich nicht taufen lassen will, hat nach der Bibel keinen Anspruch auf den Heiligen Geist. Weil die Bibel sagt, glaube, tue Buße, lass dich taufen und dann empfängst du die Gabe des Heiligen Geistes. Auch wenn manchmal Menschen anders im Geist getauft werden, das ist die Ordnung Gottes. Es ist die Ordnung des Königreichs. Also wir können nicht herkommen und sagen, da ist die Tauffrage. Nein, es gibt einen Taufbefehl von unserem König. Hallo? Er ist der König und er befahl, dass seine Jünger, die gläubig geworden sind, er befahl, du musst jetzt getauft werden. Ja, Herr, du, das ist für uns eine Tauffrage in Deutschland. Der Herr sagt, mag sein, dass es bei euch in Deutschland eine Tauffrage gibt. Im Himmel gibt es nur einen Taufbefehl. Tu Buße, lass dich taufen und dann empfängst du den Heiligen Geist. Punkt. Ende. Aus. Amen. Und euch gilt diese Verheißung, euren Kindern und alle, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, noch herzurufen wird. Jetzt haben wir also Jesus auf dem Thron. Wir haben das nochmal angeschaut. Gott setzte aber nicht nur Jesus auf den Thron, sondern Gott setzte auch dich und mich mit auf den Thron. Als Jesus an Himmelfahrt auf den Thron gesetzt wurde, wurden alle Gläubige mit auf den Thron gesetzt. Jetzt denken wir, wie haben diese Leute alle Platz auf einem Thron? Du sagst, selbst auf meinem Autositz habe nur ich Platz. Ich meine, außer Verliebte, die brauchen meistens dann nur einen Sitz. Die sind so nah zusammen, also da irgendwie, da passt es irgendwie, keine Ahnung, aber die kriegen das hin. Und man sagt, hey, mach dich nicht so breit und da, hey, mach, ja, da passt, irgendwie funktioniert das da. Ist ja ganz anders, ne? Glaube ich, habe ich recht, oder? Dann ist es immer doch anders, ja. Ich sag jetzt deinen Namen nicht, nein. Ich meine auch alle, die hinter dir, da ganz hinten. Nein, aber ist es doch so. Wir sind da, so, als, da lasst uns mal lesen, Gott setzte dich und mich mit Jesus zusammen auf den Thron. Epheser 2, Verse 6 und 7. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Ich glaube, dass wir manches Mal die Schrift nicht verstehen, weil wir sie nicht studieren. Also die Christen in der Bibel, die haben die Bibel studiert. Die haben sich die Worte angeschaut. Was wurde gesagt? Was ist gemeint? Wir lesen oft, oh ja, Karl sagt mir jetzt nicht viel, also klingt bei mir auch nicht im Herzen an. Da sind wir wieder beim Herzen. Klingt mir jetzt nicht so an. Ja? Dient einander, klingt bei mir jetzt nicht so an. Habe ich nicht so dieses Gefühl. Das, nee, klingt bei mir, habe ich nicht vom Geist. Du hilf mir, ich brauche Hilfe, ich bin da jetzt überfordert. Du, also ich habe es nicht so, dass ich gehe mal nach Hause, ich bete, ich frage den Herrn, ob ich helfen soll. Ja? Nein, aber es steht ja geschrieben, ich soll helfen. Geht, dient einander. Übrigens Imperativ, Befehlsform, keine Frage. Genau wie bei der Tauffrage, gibt es keine Tauffrage, es gibt einen Taufbefehl. Es gibt keine Dienstfrage, es gibt einen Dienstbefehl. Müssen wir auch mal sehen, es gibt einen Dienstbefehl. Genau genommen ist es nach der Bibel so, wenn ich als dein Gemeindeleiter bete für euch, was ich ja tue, aber ich könnte es ja aufhören, aber tu, wenn ich für dich bete und dann habe ich in meinem Herzen, sprich die und die Person an, die sollte das und das in der Gemeinde tun, dann solltest du nach der Bibel das tun. Das wäre überhaupt keine Frage, ist keine Fragestellung mehr. Dann sollst du sagen, mein Leiter hat mir das gesagt, ich werde das tun. Das ist, was die Bibel sagt, weil ich unter Hoheit stehe. Da geht es nicht darum, habe ich es oder habe ich es nicht. Weil du wirst eventuell eine zahnlose Oma werden und wirst es nie haben. Er hat uns mit auferweckt. Ich finde das hier so stark. Schau dir doch mal den Text an. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Nicht er wird, er hat. Hallo, er hat. Eine andere Schriftstelle sagt, unser Wandel ist im Himmel. Ist das nur ein frommer Spruch, der uns tröstet, wenn wir geistliches Zahnweh haben? Nein, das sind Realitäten. Das Problem ist aber, dass wir nicht wissen, natürlich sind wir als Verkündiger wieder schuld, ihr seid alle rein, ihr könnt jetzt wie Pilatus auf den Balkon gehen, Hände in Unschuld waren. Mein Pastor hat es mir nicht gesagt. Aber du hast ja eine Bibel, oder? Kannst auch lesen. Ich meine, außerdem, jetzt wasche ich meine Hände in Unschuld. Weißt du, warum ich es dir nicht gesagt habe? Weil du nicht für mich gebetet hast, dass ich es dir sagen sollte. Weil Paulus sagt, betet für mich, damit ich eine Freudigkeit habe, das Wort Gottes euch zu verkündigen, und zwar in der Art, wie Gott möchte, dass ich es weitergebe. Aber ich sag mal so, wir haben uns neulich unterhalten, Pastoren sind oft so verwaltungsmäßig eingespannt, wobei sie eigentlich vor allem am Wort studieren sollten, beten sollten und dann das, was Gott auch offenbart oder für gerade richtig findet, auch weiterzugeben. aber sind oft gar nicht in der Lage dazu. Und Paulus sagt, betet für mich. Betet für mich, damit ich zu jeder Zeit das richtige Wort bringe. Das ist die Verantwortung der Gemeinde. Hallo? Bist noch da? Naja, ich weiß, manch einer sagt, wäre ich doch bloß zu der Grillparty gegangen, zu der ich eingeladen wurde. Nein, nein, du, das verfolgt dich auch im Internet, was ich sage. Das kommst du jetzt gar nicht mehr von weg. Das ist alles schon, ja, schon geregelt. Nein, okay, du verstehst, was ich meine. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Hier, er hat uns mit auferweckt. Da steht das Wort Synegairo. Zusammen mit jemand aufwecken, zusammen mit jemand, ja, auferwecken. Das kommt von Syn zusammen und Egairo aufstehen. Also, er hat uns nicht nur mit auferweckt, sondern als Jesus auferweckt wurde, wurde Jesus von seinem Vater auf den Thron gesetzt. Guck mal her. Jesus wurde auferweckt, das ist jetzt Jesus, und er wurde dann von seinem Vater auf, nehmen wir den ruhig schon, auf den Thron gesetzt. Oh, das ist vielleicht eine prophetische Handlung auf dem Hochzeitsstuhl. Okay, na gut. Also wir, könnt ihr mal nie ernst sein? Also Leute, die sind einfach schlimm, ne? Okay. Okay, er hat also Christus auferweckt und, ja, komm du mal her. Genau. Und du bist gläubig geworden und hat sich zusammen, also komm erst mal her nochmal, Jesus kommt von den Toten, du hast Jesus angenommen und bist, und jetzt hat Jesus auf den Thron gesetzt, du bekehrst dich, Jesus kommt in dein Leben und Jesus sagt, komm her, meine Liebe, setz dich zu mir. Und das steht da, und uns zusammen auf den Thron gesetzt. Das hat er gemacht. Und jedes Mal, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, dann sagt die Bibel, kommt Christus in ihn wohnen, richtig? Und wo sitzt dieser Christus? Auf dem Thron. Ja, jetzt habe ich die Frage noch nicht beantwortet, wenn jetzt noch einer sich bekehrt, wie viel Platz ist auf dem Thron? Also bei den beiden schlanken Damen geht das ja alles noch hier. Ne? Aber Thron heißt ja nicht unbedingt, dass jemand da den ganzen Tag auf dem Thron hockt. Schauen wir zum Beispiel an, der Pharao hat den Josef zur rechten Hand, zum zweiten Mann in ganz Ägypten gemacht. Mit ihm buchstäblich den Thron geteilt. Alle Herrschaft hat er ihm ergeben. Er sagt nur, die oberste Herrschaft, Pharao, das kannst du nicht werden. Aber Josef wurde genannt und behandelt wie ein Pharao. Aber was hat denn der Josef jetzt gemacht? Hat er den ganzen Tag da auf dem Stuhl gehockt? Nein, der war unterwegs. Auf den Thron setzen bedeutet, jemand Autorität zu geben, in dem Fall als König, ich gebe dir königliche Autorität. Das ist ja, als die Queen intronisiert wurde, vor ein paar Jahrzehnten, die ist ja jetzt nicht die ganzen Jahrzehnte auf dem Thron sitzen geblieben, oder? Und hat gesagt, Leute, was weiß ich, bringt mir Essen, bringt mir zu trinken, bringt mir Badewanne vorbei, hieft mich mit meinem Thron in die Wanne, sprüht mich ab. Nein, das ist ja nicht so. Nee, sondern sie steht auch mal auf. Du bewegst dich, du bist unterwegs. Sie war unterwegs in Deutschland. Und die Bibel sagt doch, dass Jesus die Himmel durchschreitet, richtig? Er, der auf dem Thron sitzt, durchschreitet die Himmel. Und so musst du sehen, wir sind von Christus, wir haben Christus aufgenommen, er ist in unser Leben gekommen und jedes Mal, wenn jemand sich bekehrt, sagt Jesus, komm auf meinen Thron. Das heißt, nimm teil an meiner Herrschaft. Nimm teil an meiner Regierung. Du hast jetzt Herrschergewalt. Du hast jetzt königliche Gewalt. Der König bin ich. Aber ich, dein Jesus, gebe dir die Autorität zu handeln wie ein König. Ich bin der König, aber ich gebe dir die Autorität zu herrschen, zu regieren. Hallo? Das ist es. Ihr könnt auch noch weiter sitzen bleiben, aber okay. Elena, geht noch? Du kannst auch da bleiben. Also, er hat uns zusammen auferweckt und er hat uns mitsitzen lassen, synkatizo, mitsitzen lassen, zusammensetzen. Das ist das Wort, als zum Beispiel als Jesus bei den Soldaten war und dann setzten die Soldaten sich um das Lagerfeuer. Sie setzten sich zusammen. Sie waren in derselben Sache, in derselben Angelegenheit zusammen. Da heißt es, und Petrus setzte sich auch zu ihnen in ihre Mitte. Also das, Jesus ist von Gott eingesetzt als König, als Herrscher, als Anführer. Und jeder, der sich bekehrt, von neuem geboren wird, wird sich taufen lässt, da ist der alte Mensch begraben. Und wenn wir aus dem Wasser hervorkommen, sind wir mit ihm auferweckt. Der Teufel möchte nicht, dass du mit auferweckt bist. Er möchte, dass du mit deinen alten seelischen Kartoffeln durch die Gegend läufst. Er will, Gott, Jesus aber sagt, die in Christus Jesus getauft sind, die haben Christus angezogen. Das heißt, nicht die, die nass gespritzt wurden. Nicht die, die betröpfelt wurden. Die getauft wurden, haben Christus, die Baptizo, untergetaucht, eingetaucht wurden, deren altes Leben symbolisch auch klar und geistlich beerdigt wurde. Und das ist ein Bündnis mit Gott, das wir da eingehen. So, zusammen auferweckt. Jesus starb, ging für 3 Tage ins Grab. Gott sei Dank halten wir bei der Taufe niemanden 3 Tage unten. Ich meine, bei uns ist das ja alles ein bisschen kürzer. Aber zumindest, das ist es, was der Herr sagt. Er sagt, das geschieht in der Taufe. Du gehst ins Grab, wie ich im Grab gelegen habe. Dann holt dich der Teufel, Gott sei Dank, aus dem Wasser hervor. Das bedeutet, du bist jetzt schon auferweckt. Für die Ewigkeit im Himmel steht jetzt schon über dir Auferweckter. Auferweckter. Der Täufer. Der Täufer, nicht der Teufel, nicht. Nein, der Täufer holt dich. Der Täufer holt dich, Gott sei Dank, aus dem Wasser wieder hervor. Das ist wie die Auferstehung. Der Teufel würde die Empfehlung der 3 Tage aussprechen. Da kannst du dir also ziemlich sicher sein, obwohl da würden ja auch Minuten reichen. So, also, begraben, mit auferweckt. Und Jesus sagt, okay, jetzt bist du mit auferweckt. Und so, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, sagt Gott, setze dich zu meinem Sohn Jesus. Setze dich zu deinem König. Nicht er wird uns mitsitzen lassen auf dem Thron. Er hat uns mit ihm zusammen schon jetzt dort hingesetzt. Du und ich, wir sitzen auf dem Thron. Das meint nicht der Klo. Ehrlich. Es meint Regierung, Herrschaft, Gewalt, Autorität an der Seite des Königs. Autorität an der Seite des Königs. Wenn wir das verstehen, dann werden wir auch in neue Dimensionen hineingehen. Mitsitzen, zusammen, er hat uns zusammen mit ihm sitzen lassen, hinversetzt in die Himmelswelt, in Christus Jesus. Weil wir in Christus sind, sind wir mit auf dem Thron, sind wir mit in Herrschaftsgewalt. So viele auf Christus getauft wurden, haben Christus angezogen. Natürlich geht die Wiedergeburt davor, dass man Jesus aufnimmt. Christ wird von neuem geboren wird, sonst geht ein nasser Sünder ins Wasser, ein trockener Sünder ins Wasser und ein nasser Sünder kommt wieder raus. Nein, wir sprechen von neuer Geburt. Und wenn wir von neuem geboren sind, ist die Taufe. Übrigens werden wir die nächste Taufe am 15. August haben. Das wird wieder ein wunderbares Fest werden. Er hat uns zusammen auferweckt, nicht nur mit auferweckt, sondern und zusammengesetzt, nicht nur mitgesetzt. Naja, Jesus sitzt da nicht auf dem Thron und jetzt wirst du gläubig und das ist noch Platz irgendwo. Weil wir in Christus sind, sitzen wir mit ihm auf dem Thron. Wir sind in seinem Reich. Wir sind nicht mehr irgendwer. Gehören wir zu einem. Wenn jemand sich bekehrt, von neuem geboren wird, getauft wird, in das Reich Gottes also hineingeboren wird, Von da an gehörst du nicht mehr zu dieser Welt, obwohl du in dieser Welt lebst. Du gehörst von da an zu einem königlichen Priestertum. Und die Schrift sagt, Jesus ist der Herrscher über alles Irdische und über alles Himmlische. Und er sagt deshalb auch, auch ich, wie mein Vater mir Autorität und Macht gegeben hat, Jesus sagt, ich gebe euch Macht und Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt, über die gesamte Herrschaft des Teufels. Steht das in deiner Bibel auch? Leute, ist das ein Spruch? Hat Jesus irgendwie, war er im Delirium vor Angst, vor Schrecken wegen Kreuzigung? Nein, er sagt, Leute, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. So, wir sind in dieser Position. Der Vater hat ihm alle Macht gegeben, wir haben das Himmelfahrt angeschaut. Und Jesus sagt, kleide mich wieder mit dieser Herrlichkeit und Macht, die ich hatte. Und jeder, der zu Jesus kommt, in das Reich Gottes hineingeboren wird, Jesus sagt, gehörst jetzt zu meinem Königtum, du bist jetzt ein Priester in meinem Reich. Er hat uns zu Priestern gemacht in seinem Königtum. Ich sage schon mal, das Wort, er hat uns zu Königen gemacht, ist nicht richtig übersetzt, sondern wir sind seinem Königtum. So sagt es auch die Elberfelder, ganz korrekt. Warum hat er das gemacht? In Christus Jesus. All dieses oder diese Position der Herrschaft, die Position des Regierens, haben wir nur deshalb, weil wir in Christus sind. Wenn du christliche Religion bejahst und sie für gut findest und sagst, gut, ich will halt Mitglied einer Kirche sein, dann steht dir das nicht zu. Diese Herrschaft, das Regieren, steht denen zu, die Christus aufgenommen haben, von neuem geboren sind, sich taufen ließen, in sein Reich hineingeversetzt wurden. Wenn jemand sich nur Christ nennt, ein Namenschrist ist, gilt das für ihn alles nicht. Es wird erst dann gültig für ihn, wenn er Christus aufnimmt und von neuem geboren wird. Ist ja auch logisch. Und er sagt, warum? Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Güte, seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Da heißt es, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum, Reichtum Ploutos, das ist Reichtum, Fülle, Überfluss. Er sagt, wir sind in diese Position der Herrschaft mit ihm versetzt, damit er auf uns, in Christus sind wir in der Himmelswelt, haben wir gelesen, damit er auf uns seinen kompletten Reichtum, seine komplette Fülle legen kann, geben kann, und zwar im Überfluss, das heißt ohne Maß. Es fließt und fließt und fließt und fließt. Das ist unsere rechtmäßige Position, die uns unsere Seele und der Teufel oft streitig machen wollen. Deshalb müssen wir in Gottes Wort gegründet sein. Dem widersteht fest im Glauben. Lass dir das nicht nehmen, was dir gehört. Okay? Damit ihr dieses in den Zeitaltern, wir sind jetzt im Zeitalter der Gnade. Und das ist, da sagte Paulus, sagt, diesem Zeitalter und was danach kommt, da wird diese Fülle Gottes, und er sagt hier, seine Gnade in Güte, Güte, das Wort ist auch Freundlichkeit, an uns erwiesen in Christus. Wörtlich heißt es, auf uns gelegt hat, also auf uns erwiesen hat in Christus Jesus. Er hat sein Reichtum, seine Fülle, sein überfließendes Leben, den Überfluss des Königtums, will er nicht nur an uns sichtbar machen, sondern er sagt, er hat es auf uns gelegt, damit jeder, der uns anschaut und sagt, der hat diese Fülle von Christus bekommen. Und da müssen wir rein. Das müssen wir wieder beanspruchen, weil es gehört uns, ist uns schon geschenkt. Da musst du nichts für bezahlen. Es gehört uns. Wir sind also mit Christus auferweckt und wir richten oder wir orientieren uns an dem, was droben ist. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt seid, synergairo wieder, egairo, zusammen mit jemandem auferweckt, zu jammen, aufwecken jemand, Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, worden seid, ist hier schon jemand getauft und aus dem Wassergrab hervorgekommen und sagt, ja, ich bin jetzt ein Auferweckter. Gibt es Auferweckte? Okay, das ist gut. Er sagt also, wenn das jetzt also mit dir passiert ist, leg dich in die Hängematte und ruh dich aus. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und wo sitzen wir? Ach, zur Rechten Gottes, mit dem Christus. Wir sitzen mit ihm zusammen zur Rechten. Der Vater ehrt seinen Sohn darin, dass er sagt, alle, die dir vertrauen, die an dich glauben, die darfst du mit in deine Herrschaftsgewalt hineinnehmen. Und der Vater ist so froh, dass er seinem Sohn damit ehren kann, aufgrund des gewaltigen Opfers, das er für uns getan hat. Sucht, was droben ist. Also wir sind immer so, du sagtest es erst so trefflich, oh Herr, mach mir noch dies und Herr, oh, wieso habe ich das Problem und wieso ist jenes? Das zeigt, wir wissen nicht, dass wir zur Herrschaft berufen sind. Sondern wir müssen gegen die Fürsten und Gewalten, die uns das streitig machen wollen und auch unsere Seele und unser Umfeld und wo auch immer wir sind, wir müssen unsere Position nehmen. Ich meine nicht, dass wir mit anderen streiten und zanken müssen über diese Dinge. Lasst uns die Wahrheit einfach leben und das ist dann viel ansteckender. Aber sucht, was da oben ist. Orientiert euch daran. Schaut das an, in welche Position ihr versetzt worden seid. Das ist euer neuer Stand. Ja, ihr wart Sünder. Schaut. Die Schrift sagt, Gott hat den Menschen wenig geringer gemacht als Gott. Du hast den Menschen wenig geringer gemacht als Gott. Unsere Bibelübersetzer haben da wirklich ein Gedankenproblem. Unsere Bibelübersetzer schreiben, du hast ihn wenig geringer gemacht, den Menschen wenig geringer gemacht als Engel. Notiz, Anmerkung unten in der Fußnote, eigentlich Gott, aber in dem Fall Engel. Das machen Bibelübersetzer. Warum? Weil sie eine falsche Theologie haben. Sie haben diese Krieg-unter-dem-Teppich-Theologie und nicht die, dass du auf den Königsthron gesetzt bist. So. Wir sind mit dem Christus auferweckt und wir sollen suchen, was droben ist. Schau dir das an, was die Schrift sagt. Die Bibel sagt, ihr wart Sünder. Die Tage schrieb wieder jemand auch eine schöne theologische Ausarbeitung. Auch leider kommt das ja auch mal bei Pfingstland vor. Wir sind Sünder und werden immer Sünder bleiben. Dann sage ich mal, lieber Scholli, da rollen sich dir die Fußnägel. Weil was sagt der Römerbrief? Ihr wart Sünder. Ihr wart Sünder. Jetzt aber seid ihr Heilige und Geliebte. Wir sind als Heilige und Geliebte in der Lage zu sündigen, aber wir sind keine Sünder mehr. Hamathon, ein Sünder ist ein Hamathon, ein Zielverfehler, der nicht weiß, wo er hin will. Wir sind keine Sünder mehr. Sag deinem Nachbarn, wenn du schon bekehrt bist und wiedergeboren bist, du, ich bin kein Sünder mehr. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin ein Heiliger und Geliebter oder eine Heilige und Geliebte. Das sind wir in Christus. Suche, was droben ist. Orientiere dich daran. Schau dir das an. Denn das ist ja, was die Schrift sagt im Römerbrief und im Briefen. Ihr wart tot, jetzt seid ihr lebendig. Ihr wart verloren, jetzt seid ihr gerettet. Ihr wart ohne Hoffnung, jetzt habt ihr Hoffnung. Versteht? Wir müssen uns in der Bibel anschauen, was es über uns spricht, als wir ohne Gott waren und wer wir sind jetzt mit Christus und in Christus. Das sucht dir das, lies das, schau das an, finde das in der Bibel, orientiere dich daran, warte nicht, sagst, oh Herr, jetzt werde ich wirklich für meinen Pastor beten, zum Bibellesen habe ich keine Zeit, du musst ihm all die Bibelstellen nochmal neu beleben, dass er mir das am Sonntag erzählen kann. Herr, ich habe nämlich keine Zeit. Dann wirst du es hören, aber es wird kein Fuß in dir fassen. Du musst das kauen, zermalmen, buchstäblich in deinen geistlichen Zähnen. Was meinst du, wenn ich mir das anschaue, Und da findest du Geschmack. Das ist ja nicht, da suche ich mir nicht mal ein paar Bibelstellen aus, sondern dann suche ich Kontexte, schaue mir Dinge an, immer wieder. Ich kenne sie ja auswendig. Aber wenn ich mir das anschaue, dann sitze ich da so 3 Stunden und schaue an. Toll, zusammengesetzt. Wo ist noch was? Zusammen auferweckt. Dann schaue ich, was haben die Leute damals eigentlich darunter verstanden? Ich will wissen, was steht wirklich drin? Weil auf meine Bibelübersetzer kann ich mich nicht immer verlassen, weil die übersetzen oft ihre Theologie. Und ich muss wissen, was steht drin. Deshalb brauchst du auch wieder Gemeinde. Ich weiß, die Frage kam nämlich erst, ja, was soll ich machen, wenn ich kein Griechisch verstehe und sonst nicht verstehe? Ganz einfach, was du machen sollst. In die Gemeinde kommen, Pastor anlächeln, sagen, jawohl, weiter so, und das aufnehmen und genießen. Nicht wahr? So, wir orientieren uns an dem also, was droben ist. Wir sind dort mit ihm. Römer 5, oh Mann, Zeit rein. Also, wir sollen uns daran orientieren. An dem, wo wir jetzt sitzen. Unsere Position in Christus, mit ihm auf dem Thron. Wir, jetzt gehe ich in eine neue Bibelstelle, wir herrschen zusammen mit ihm. Wir herrschen zusammen mit ihm. Also wenn du und ich hergehen und sagen, Jesus, schick einen Dämon weg, dann wird er sagen, schick du ihn weg. Weil ich habe dir die Autorität dazu gegeben. Ich habe euch Macht, Autorität gegeben über alle Gewalt des Feindes. Schick du ihn weg. Ich weiß, wenn wir neu bekehrt sind, Babys im Glauben sind, dann müssen wir diese Dinge lernen. Deshalb müssen wir auch, was die Schrift auch wieder eindeutig sagt, die erbarmt euch derer, die schwach sind im Glauben oder Dinge auch noch nicht so verstanden haben. Denn wir sehen ja im 1. Johannesbrief, ich schreibe euch Kindlein, euch sind die Sünden vergeben. Halleluja. Und jetzt auf einmal merken wir, das will mir jemand streitig machen. Und dann, was sagt er? Ich schreibe euch Jünglinge, ihr seid stark geworden, weil das Wort Gottes in euch ist. Was ist geschehen? Die Anfechtung kommt. Du wirst dich bekehren, du wirst zu Jesus kommen und der Teufel wird sagen, ich will dich zurückhaben. Ich habe mich schon so sehr an dich gewöhnt, du kannst mich nicht enttäuschen. Und du sagst, ich will aber nicht zurück. Also musst du im Wort Gottes zu sein. Wie kann ich mich bewahren? Wie kann ich denn erstmal grundsätzlich, musst du wissen, ich bin jetzt in Christus. Ich bin in Jesus. Das gehört auch in unseren Grundkurs immer wieder rein. Leute, ihr seid jetzt in Christus. Deshalb haben wir unseren Start in ein neues Leben Grundkurs. Da ist sogar ein Bild in diesem Kurs drin, wo jedem, der diesen Kurs macht, gesagt, guck, du bist in Christus und Christus ist in dir. Du bist jetzt nicht irgendwo im luftleeren Raum. Wir sind jetzt wirklich in Christus. Das ist nicht ein Bildchen. Das ist eine Realität. Viele haben da nur ein Bildchen, aber es ist Realität. Wir sind jetzt in Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. So lehrt es Gott. So sagt es Gott. Und er sagt hier, also wir herrschen zusammen mit ihm. Wir bringen das Himmlische auf die Erde. Warum? Weil wir sein Körper sind. Wir sind der Leib Christi. Die Bibel sagt, wir sind sein Leib. Wir sind das lebendige Zeugnis als Körper für diese Welt, die Christus nicht kennt. Entweder sie wird durch uns Jesus sehen und erleben als Brief Christi, durch Taten, wie auch immer. Entweder wird die Welt an uns Christus sehen oder sie wird ihn nicht sehen. Denn bevor ein Mensch in dieser Welt die Bibel liest, wird er dich lesen. Er wird anschauen, wer du und ich sind. Und dann wird er sagen, ich glaube, das ist gut, was diese Person da lebt, was sie erlebt. Und ich sehe, dass das Leben dieser Person in ein Neues hineingeführt wurde und in eine Freiheit hineingeführt wird. Die möchte ich auch haben. Ich muss also lesen, was diese Person liest. Und dann werden Leute Bibel lesen. Wir sind der Brief Christi, sagt die Schrift. Gelesen von allen Menschen, von allen Menschen. Wir sind also sein Körper auf der Erde. Und wir sind dazu beauftragt und berufen, das Himmlische auf dieser Erde präsent sichtbar zu machen. Und das geht durch die ganze Gesellschaft hindurch. Durch alle Bereiche des sozialen, politischen und sonstigen Lebens. Durch alles hindurch. Da sind wir da, um diesen Einfluss zu nehmen. Römer 5, Abvers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also er sagt hier, Römer 5, denn durch die Übertretung des einen, Adam, ist der Tod gekommen in diese Welt. Der Tod, ist das griechische Wort heißt Thanatos, Bedeutungen Tod im Neuen Testament, einmal natürlicher oder zeitlicher Tod, zweitens geistlicher Tod, wie das geistliche Tod, lass mich mal überspringen ein bisschen. Also geistlicher Tod, genau, ich nehme einen Satz raus, geistlicher Tod ist das Getrenntsein von dem segensreichen Einfluss und dem, was Gott für uns gegeben hat, aber da hängt noch vieles mehr dran. Dritter Punkt, ewiger Tod, also Thanatos ist natürlicher, zeitlicher Tod, geistlicher Tod und ewiger Tod, das ist der zweite Tod im Feuersee, sagt die Schrift. Selig, wer teil hat an der ersten Auferstehung, an dem hat der zweite Tod, der Feuersee, keine Macht. So steht es geschrieben. Die zweite Auferstehung ist eine Auferstehung zum Gericht. Die geschieht nach dem tausendjährigen Reich. Denn durch den Adam kam dieser Tod und durch den einen hat Tod und Fluch, Gegenteil von Segen ist Fluch. Segen, Gegenteil von Segen, Gottes Segen ist Fluch. Und das durch den einen, durch Adam, hat das geherrscht in unserem Leben. Es steht sogar auch hier geherrscht, Basileo, König, königlich geherrscht. Solange wir ohne Christus sind, triumphiert geistlicher, natürlicher Tod und Tod in allen Bereichen in unserem Leben. Und es steht da geschrieben, dass dieser Tod königlich herrscht. Dieser Tod herrscht königlich und will, sagt, du bleibst schön unter meiner Regierung. Deshalb verblendet der Teufel den Sinn der Ungläubigen, damit sie nicht erkennen, sehen sollen das helle Licht des Evangeliums und gerettet werden. Könnt ihr mir noch folgen? So, also, dieser Tod hat geherrscht. So werden vielmehr die, welche den Überfluss, Perisaia, Überfluss, das Maßlose heißt es, wie viel mehr werden die, die den Überfluss, das Maßlose, also maßlos, hast du eine Vorstellung von maßlos? Ich glaube, wir haben die gar nicht. Das heißt etwas, was nie aufhört. Es endet nie. Das hört nie auf in deinem Leben, in meinem. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade, Charis Gnade, gewährte oder ersehnte Freundlichkeit, Wohltat oder Dank, Gunst bedeutet Charis Gnade, und der Gabe Gottes und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Das Wort Gabe heißt Dorea und bedeutet freie Gabe, wobei die Betonung darauf liegt, dass die Gabe umsonst ist. Es wird im Neuen Testament für geistliche und übernatürliche Gaben gebraucht. Du musst wissen, die Gabe Gottes an uns, zum Beispiel auch ewiges Leben, geistliche Gaben, natürliche Gaben, ist umsonst. Es ist eine Dorea, eine Gabe, für die man nichts leistet, keine Gegenleistung bringt und auch nicht bringen kann. Denn versucht ein Mensch, eine Gegenleistung zu diesem Geschenk zu machen, kann er das schon nicht bekommen, weil dann ist er schon wieder unter Gesetz und nicht mehr unter Gnade. Das kriegt man nur völlig umsonst. Und das ist aber auch super, weil das zeigt auch, jeder kann es haben. Das ist ja das Schöne. Das heißt, das ist nicht für ein paar Privilegierte, die jetzt schon gelernt haben, als Überwinder so durchs Land zu ziehen und die anderen schleichen vielleicht mehr so geschlagen durch die Pampa. Nein, es ist für den, der schon gelernt hat, auf der heiligen Hochstraße zu gehen und der durch die Wüstenei läuft und zu Christus gehört. Dir ist das alles schon geschenkt, aber es ist eine kostenlose Gabe. Und es hat nichts damit zu tun, wie perfekt oder unperfekt du bist. Es hat damit zu tun, weil du in Christus bist. Deshalb gehört es dir. Amen. Deshalb gehört es dir. Das ist alles. Das heißt, im Leben, deshalb sagt ja auch Jesus, der Heilige Geist wird von der einzigen Sünde in dieser Welt überführen. Von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Denn ohne Jesus werden wir all dieser Dinge nicht teilhaftig. Deshalb bringt der Heilige Geist uns in Christus hinein und auf einmal, jetzt haben wir alles. Nur wir sind da erstmal überfordert am Anfang. Und wenn du einem Neubekehrten sagst, du, das hast du jetzt alles, dann sagt er, oh Mann, ich verschluck mich gerade, kannst mir mal bitte ein Fläschchen wieder geben? Aber man wird ja nicht das Leben lang Flasche kriegen. Zumindest einmal so. Ich esse auf jeden Fall heute Steaks. Ist zwar nicht so bekannt, aber naja. Aber so, der Tod hat durch den eingeherrscht. So werden viel mehr die, welche den Überfluss, das Maßlose der Gnade und der kostenlosen Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben. Gerechtigkeit empfangen, die im Evangelium geoffenbarte und erwiesene Gerechtigkeit Gottes bringt nach Paulus dreierlei ans Licht. Erstens, dass faktisch kein Mensch vor Gott gerecht ist, weder der Jude noch der Nichtjude, weil alle gesündigt haben, Römer 3, 23, Römer 1 und so weiter. Zweitens, dass Gott allein gerecht ist, Römer 3, 4 und 26. Und drittens, dass Gott den rechtfertigt, der des Glaubens Jesu Christi ist, Römer 3, 21, 24. Also, versteh, du kannst keine Gerechtigkeit erlangen. Deshalb sagt Gott, wenn du dich auch polierst und versuchst, richtig nach christlichen Regeln zu leben, Gott sagt, umso mehr wird dein stinkender Dreck ans Tageslicht kommen. Er sagt, das Beste ist, du gehst zu diesem Jesus, der nimmt mit einem Schwupps alles weg und dann bist du in Christus und er ist in dir und dann wird er dich jetzt führen und hineinbringen in diesen Überfluss, in das maßlose Leben des Überflusses Gottes. Und er sagt, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen. Im Leben, nicht im Himmel. Da brauchst du nicht mehr herrschen. Da gibt später Jesus alle Gewalt dem Vater und zurück. Ich meine, viele Christen stellen sich das so vor, naja, ich setze mich mal wo auf den Stuhl, auf den Thron. So, was machst du denn da? Ja, ich herrsche gerade. Ja. Kannst du auf der Badewanne sitzen und so sagen, ich herrsche gerade. Nein, das ist nicht herrschen heißt Autorität ausüben. Das heißt, das, was Christus möchte, das in dieser Welt sichtbar wird, das sichtbar zu machen. Und dann müssen wir uns reinbegeben, in einer Kühnheit, aber in einer Liebe und in einer Sanftmut. Und alles, sagt die Schrift, in Güte. Güte heißt große Freundlichkeit. Ich weiß, der Alltag will uns manchmal unfreundlich sein lassen. Ja. Ja, gut, euch geht's vielleicht nicht so, aber ihr seid halt schon ein Stück weiter. Das ist auch irgendwie beruhigend. Aber manchmal hat man so sein Kämpfchen noch, nicht wahr? Und dann muss, aber dann können wir, weißt du, der Teufel will dann, wenn du irgendwo daneben geraten, gefallen, gestiegen, getreten, was weiß ich bist, dann will er, und du willst mit Christus herrschen, und dann gehst du her und packst dich am Kopf, sag ja. Hast schon recht. Ja. Was sollst du sagen, wenn er sagt, du willst mit Christus herrschen? Natürlich herrsche ich mit dem Christus. Mit dem musst du doch gar nicht diskutieren. Jesus, ich danke dir, ich habe die Herrschaft. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil du in mir bist und ich in dir bin. Und weil du mir diese Autorität übertragen hast. Alle Gewalt, alle Macht hat er uns übertragen. Sie werden im Leben königlich herrschen. Da steht auch wieder das Wort Basileo. Königlich herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Wir herrschen nicht aufgrund von theologischer Erkenntnis. Wir herrschen nicht aufgrund von dessen, dass wir uns so sicher und cool finden. Wir herrschen deshalb, weil wir uns alle Zeit bewusst sind, diese Autorität und diese Herrschaft haben wir und leben wir und können wir leben, weil wir in Jesus Christus sind. Das hält uns demütig, das hält uns unten, denn die Hochmütigen, sie werden wieder fallen. Und Gott selber bringt sie zu Fall, weil Gott duldet keinen Stolz und keine Hochmut. Er zerstört sogar das Haus der Stolzen, steht geschrieben. Warum? Weil Stolz ist die Wesensart Satans. Also stürzt er das wieder. So ist es gut zu wissen, Herr, all das lebe ich, weil du da bist. Das macht uns auch keine Sorgen mehr, wenn Jesus sagt, geht auf die hin. Wie sieht man das Königreich, in das wir hineingekommen sind? Wo wird es sichtbar? Jesus sagte, das habe ich am Anfang des Jahres gesprochen, wenn ich durch den Finger Gottes, und er meint da den Heiligen Geist, habe ich da im Zusammenhang ja mit euch gelesen, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes unter euch. Wenn ich durch den Finger Gottes Kranke gesund mache, dann ist das Reich Gottes unter euch. Und so weiter. Egal, was ich, wenn ich diese Handlungen tue, das beweist, dass Jesus hier ist. Du und ich, wir können uns abstrampeln, so viel wir wollen. Wir können salben, so viel wir wollen. Wir können eine Salbungsbadewanne hier vorne hinstellen und die Leute in Öl tunken. Sie werden dadurch nicht gesund werden, sondern sie werden dadurch gesund, weil wir uns dessen bewusst sind, ich bin in Christus, er ist in mir, ich bin sein Körper, ich lege meine Hand auf den Kranken und dieser Christus in mir vollbringt das Werk. Das hält uns demütig. Du kannst die Leute den Kopf abreißen, aus dir kommt keine Kraft, wenn sie nicht durch Christus da ist. Aber sie ist immer gegenwärtig. Verstehen, wir sind ja nicht nur manchmal in Christus, oder? Na, ich weiß ja nicht, vielleicht sind ja manche im Gottesdienst, Halleluja, praise the Lord, und dann unterhalb der Woche Bahnhof Zoo oder was weiß ich. Naja, wie auch immer. Also, verstehst du, Gott, wir herrschen im Leben. Steht das bei dir auch so? Im Leben, nicht im Himmel. Hier im Leben. Und das müssen wir uns dann andermal noch anschauen. Wie leben wir Herrschaft aus? Ja? Werde ich bestimmt, wenn ihr für mich betet, weitergehen. Ich wasche wieder meine Hände. Okay. Zwei Verse noch. Also wir herrschen im Leben. In der Offenbarung, da ist doch der Johannes, der sieht, was auf die Erde zukommt. Er sieht, und dann kommt es mit den Siegeln, die geöffnet werden sollen. Niemand ist würdig, das Siegel zu öffnen. Und bis dahin sind wir ja noch auf der Erde bei all dem. Und da steht etwas in Offenbarung 5, Vers 9. Da kommt nochmal dieses hervor. Wir sind berufen und gesetzt, um heute auf der Erde mit Jesus Christus zu regieren. Heute sind wir berufen, weil wenn wir entrückt sind später, brauchen wir das nicht mehr. Aber wir sind heute, aber wir werden es danach nochmal brauchen. Er sagt hier Offenbarung 5, Vers 9. Ich habe dann ein Stück rausgenommen, nur aus dem Vers 9. Du hast, also zum Lamm wird gesagt, hast du durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Hallo? Da ist noch keine Entrückung stattgefunden. Sie werden über die Erde herrschen. Die Herrschaft hört, wisst ihr, was sich hier eigentlich erfüllt? Was wir eingangs heute lasen, habe ich doch meinen König geweiht, Psalm 2, auf Zion, meinem heiligen Berg. Und er hat zu mir gesprochen, mein Sohn, fordere von mir, ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Ein König braucht auch einen Körper in einer sichtbaren Welt. Du und ich, wir sind der königliche Körper in dieser Welt. Und wir regieren in dieser Welt oder wir regieren nicht. Dann werden wir regiert. Das müssen wir entscheiden. Will ich regiert werden von Umständen, Situationen, der Finstern, oder will ich regieren? Du hast Autorität, du kannst regieren. Und wir wissen dann ja als Bibelleser jetzt, dass dann die Entrückung stattfinden wird, erste Auferstehung. Und Offenbarung 20, Vers 6, letzter Vers für heute Abend, heißt es, wir werden im tausendjährigen Reich auch mit ihm herrschen. Wie auch immer das aussieht, die Schrift beschreibt es nicht genau, aber wir werden es sehen. Zumindest wird dem Johannes gesagt, sag es den Gläubigen schon mal, bereite sie schon mal darauf vor, es wird nicht nur Hochzeit des Lammes sein, 3,5 Jahre Katastrophen auf der Erde, Endzeit, die Erde in große Zerstörung kommen, 2 bis 3 Milliarden Menschen werden sterben bei diesen Katastrophen und Unglücken und bei diesen Gerichten, so steht es geschrieben. Bereite die Gläubigen darauf vor, dass in dem tausendjährigen Reich sie mit Christus zusammen regieren werden. Offenbarung 20,6, glückselig und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Das ist die Auferstehung, wenn die Entrückung stattfindet. Habe ich ja schon mal erklärt. Über diese, die an der ersten Auferstehung teil hatten, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Und mit ihm herrschen 1000 Jahre. 1000 Jahre. Mit ihm herrschen 1000 Jahre. Und wir wissen, nach diesen 1000 Jahren wird der Feind nochmal losgelassen. Er bringt die ganze Welt nochmal in Aufruhr gegen Gott. Und dann kommt Gott mit Feuer vom Himmel, vernichtet ihn. Die Erde verschwindet aus dem Universum. Und alles sichtbar um uns herum, Sonne, Mond und Sterne, wie ein zusammengerolltes Buch. Und dann sagt Johannes, oh, ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Auf der wohnt Gerechtigkeit. Da wohnt Gottes Ordnung. Da wohnt die Art von Gerechtigkeit, die allen gut tut, die allen Heil bringt, die allen Gesundheit, Frieden, dauerhaften Wohlstand bringt, um das mal alles so mit hineinzunehmen. Da kommt eine neue Erde. Dann wird Christus alles dem Vater wieder übergeben. Dann wird wieder Gott sein Alles in allen. Christus gibt die Herrschaft ab, das heißt, wir natürlich mit Christus, dem Vater, dir allein die Ehre. Alles gehört dir. Konntest du mir ein bisschen folgen? Wir herrschen in diesem Leben. Sie werden über die Erde herrschen, Basileia, königlich herrschen. Beachte, es steht hier in Offenbarung 5, Vers 10 nicht. Und sie werden auf der Erde herumkrebsen. Sie werden auf der Erde herrschen. Und das, du sagst, kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das passieren? Wie soll das geschehen? Du musst etwas vorstellen oder etwas denken. Nur weil du dir etwas nicht vorstellen kannst, heißt das ja nicht, dass es nicht wahr ist. Wenn Gott sagt, dass es so ist, dann ist es so. Hallo? Und dann will er uns da hineinführen. Amen? Und dann können wir herrschen über Umstände, über Situationen. Herrschen. Du kannst zum Beispiel Autorität haben über deine Faulheit. Du kannst herrschen, regieren über deine Bequemlichkeit. Du kannst herrschen und regieren über dein Nicht-Dienen-Wollen. Ich gehöre meinem König. Mein König hat gesagt, ich diene und ich soll dienen, also stehe ich auf und diene. Das sagt der König. Und du sagst, ich kann aber nicht. Geht nicht. Na klar, warum? Wenn du unten deinem Hühnermisthaufen rumschaust, dann geht das auch nicht. Du musst halt schauen, wo du hingesetzt bist, mit Christus in die himmlischen Örter. Und dann ist der Misthaufen, den du da so wunderbar herrlich immer angeschaut hast, auf einmal ist das so ein kleines Krümmelchen. Du musst nur mal die Perspektive, deine Sicht verändern. Du kannst herrschen über deine Umstände. Herrschen, wir können herrschen über unsere Launen. Nein, das lasse ich nicht mehr zu. Ich lasse mir das nicht. Wir sind alle Menschen, das muss man sich ja auch mal durchgehen lassen. Ja, man kann sich durchleben, man muss aber nicht. Ja. Ja, klar, den Matschek, ich bin halt so gelaunt, einmal die Woche muss ich in eine knallen. Ist halt, mir ist meine Natur. Ja. Matschek ist still wie ein Lamm, der hält still und sagt mir Zugabe oder was weiß ich. Ja. Ich kann meine Launen und meine Ärger darüber beherrschen. Ich bin der Herr darüber. Warum? Durch Christus. Aber das lernen wir. Versteht ihr? Das lernen wir. Deshalb musst du auch in Cleansing kommen, geboren, um frei zu sein. Da lernst du das ganz schnell, ja, wie du in eine neue Dimension und Position hineinkommst. Das wollte ich euch heute so mitteilen. Christus ist auferweckt, sitzt in den himmlischen Örtern. Wir sind zusammen mit ihm, nicht so als Anhängsel, zusammen in dieselbe Position, in dieselbe Autorität, in dieselbe Regierungsgewalt, in dieselbe Herrschaft sind wir zusammen mit ihm hineingesetzt, hineingestellt. Und wir sind sein Leib, wir sind seine Zunge auf der Erde. Er sagt auf der Erde, sprich das, mein Kind, sprich das, Herbert, oder dein Namen, sprich es. Warum? Weil er in dieser Welt nicht hörbar ist. Er ist ein Geist ohne Körper. Natürlich könnte er sich jederzeit sichtbar machen. In dem Moment, wenn er aber im Körper wieder erschiene, wäre er wieder lokal begrenzt. Aber jetzt wohnt er in uns Gläubigen, dadurch ist er weltweit. Ja? Sogar oben im All, wo die Sputniks fliegen und die Astronauten da oben sind und sagen, ich habe keinen Gott gefunden. Ganz klar, der wohnt ja auch nur bei denen, die reinen Herzens sind. So steht es geschrieben. Also Leute, wir herrschen. Amen. lass das, das musst du bearbeiten. Also wenn du diese Bibelstellen mit den Erläuterungen haben willst, ich schicke dir es gerne als PDF rüber, weil mir liegt daran, dass du das anschaust und sagst, das ziehe ich mir rein. Kau es, verinnerlich es. Und dann gehst du durch dein Wohnzimmer oder wo immer her ist. Da kommt ein Umstand, der will dich runterreißen. Da sagst du, nein, Jesus, ich danke dir, ich bin mit dir in himmlische Örter versetzt. Ich bin mit dir auf deinen Thron gesetzt. Ich herrsche und regiere über diese Situation. Ich lasse nicht zu, dass dieser Unmut, diese Sache mich beherrscht. Ich lasse es nicht zu. Ich gehöre dir und ich habe Autorität darüber. Verstehst? Wir fangen an zu beten. Und während du es betest, während du es sprichst, wird es ein Teil von dir. Deshalb sagt die Bibel, sprich die Wahrheiten Gottes aus. Und dann wird die Situation kommen, wo du sagst, und dann sagt, nein, ich herrsche ja. Da muss man sich dran gewöhnen zu herrschen. Muss man sich dran gewöhnen. Amen? Du wolltest noch was sagen?
Oh ja.
Oh, ja. Ja, Moment. Sie widerruft das jetzt bestimmt alles. Pass mal auf. Widerrufst du jetzt meine Predigt?
Nee, bin ich nicht zu berufen. Ist auch nichts zu widerrufen. Es ist nur noch zu ein Stück. Ich würde euch gern für morgen früh was praktisch mitgeben. Es war nämlich genau gestern das Thema von Keith Warrington. Und er hat uns Beispiele gegeben. Er hat nämlich gesagt, das eine, wenn der Teufel dich angreift und so, das ist deine Verteidigungstaktik. Aber wir sind nicht berufen für Verteidigungstaktiken allein, sondern wir sind diejenigen, die vorwärts gehen. Und er sagte, er fing an, als er das vom Königreich begriffen hat, den Leuten zu sagen. Und du wirst jetzt anfangen, dich an deinem Arbeitsplatz oder zu Hause oder wo immer du bist, du nimmst dir 10 Minuten am Tag und du machst dich ganz bewusst eins mit diesem König, der regiert. Und du stellst dich und hebst die Hände und betest im Geist, in der Erwartung, dass das Königreich kommt. Okay? Das gilt jetzt jedem von euch. Ja, und dann sagt er, da hat er uns 3 Beispiele gegeben. Das war ein städtischer Arbeiter in Schweinfurt, der fing das an. Er sagt, Kies, nach 6, 7 Wochen, es war nichts passiert. Aber dann fing der, und er ist treu dabei geblieben. Und dann fing der Heilige Geist an, ihm Dinge über die Schwimmbäder zu zeigen. Und auf einmal hatten sie Gelder und sie konnten ein Schwimmbad bauen, das überhaupt nicht im Finanzplan drin war. Dann fing der Herr an, zu ihm zu reden über die Busbahnhöfe und er fing Veränderungen an reinzubringen. Später ging es um die Mitarbeiter und er sagt, Kies, inzwischen habe ich so viel Mitarbeiter, dass ich in meinem Büro nur noch Zeit zum Gebet habe. Das war der eine. Das andere war ein Operateur. Alles in Deutschland, nicht in Südafrika oder irgendwo, sondern hier mitten in Deutschland. Und Gott will das mit euch tun, mit jedem von euch. Es war ein Operateur, der genauso betete. Er sagt, entweder tu es in deiner Arbeitszeit, wenn es dein Arbeitgeber nicht erlaubt, mach es danach oder davor, aber tu es. Nimm dir diese 10 Minuten mal am Anfang, später erweitert es Gott. Dass du regierst mit Christus, bewusst regierst an deinem Arbeitsplatz, bist nicht berufen zu jammern, zu stöhnen, zu meckern, anzuklagen, Selbstmitleid, das ist ein Pfuhl. Du bist dafür berufen, rauszutreten. Und dieser Operateur tat es und dann passiert es, es kam eine OP, einer, der irgendwas im Hals operiert wurde und dann hat man ihn von der Beatmungsdings wieder abgeschlossen, der Operateur ging kurz raus. Und als er wieder reinkam, turnten 2 seiner Kollegen an dem Patient rum. Der hat nicht mehr selbst gearbeitet. Und er kam rein, sagt er, und sofort hat er gesehen, da ist ein Tupfer im Hals. Er nahm das Gerät, schaute nach, holte einen Tupfer raus und der Patient atmet. Das war der 2. Beispiel an Auswirkung des Königreiches, wenn du anfängst, es ernst zu nehmen, aber auch praktisch, real und praktisch. Ja, du sitzt hier und hörst davon, ist nett, ist schön, bis du daheim bist, haben es die Vögel hier wieder geklaut. Nee, du fängst morgen früh real, konkret damit an. Das 3. Beispiel war ein Lehrer in Deutschland. Seine Kollegen haben eine Petition gegen ihn gerichtet, weil er die Kinder missioniert. Er hat nur eins getan, er hat die Fragen der Kinder beantwortet, mit christlichen Werten. Und der Kies sagt, und jetzt fängst du an, hier zu regieren. Du hebst die Hände und beanspruchst, dass das Königreich hier reinkommt. Das Vater, der Rektor hat privat, also persönlich sich hinter ihn gestellt, aber den Kollegen knickte er immer wieder ein. Und dann kam es, dass die Eltern aufstanden gegen diese anderen Lehrer und sich hinter den Lehrer stellten. Das Schulamt hat sich hinter diesen Lehrer gestellt. Das Ende vom Lied war, dass dieser Lehrer angefragt wurde, den Schülern in Sonderunterricht christliche Werte zu vermitteln. Dazu sind wir berufen. Dazu sind wir berufen. Und das ehrt Gott. Das ehrt Gott. Wir haben bei uns eine Lehrerin, die 14-jährige Schüler, die wollen nach Auschwitz. Ich habe euch neulich erzählt, die haben das Wunder dann erlebt, dass die ganze Fahrt finanziert kriegen. Inzwischen hat sie letzte Woche den Schülern gesagt, und wenn ihr mehr erleben wollt mit Gott, ich bin bereit, aus ihrer privaten Zeit nach dem Unterricht könnt ihr in den und den Raum kommen. Und sie sagt, und ich habe die und die und die erwartet, so die Netten in der Klasse. Ne? Und wer kam? Die so Unnetten der Klasse kam. Und die haben still zugehört und jetzt hat, lasst es uns 2 Wochen ausprobieren einfach. Und sie hört wie einer zu, ey, machst du das? Und der andere, ja, und dann mache ich es auch. Im Odenwald, im Odenwald. Es rückt näher, ne? Es rückt näher. Und du bist dazu berufen. Fang es an. Fang es treu an. Stell dich hin. Mach dich bewusst eins mit Gott. Bete im Geist. Treu, treu. Und erwarte, dass das Königreich kommt. Amen. Ein Beispiel noch. Der Herr hat mir im Mai einen Raum mitten in der Stadt gegeben. Ich habe nicht, ich dachte, Mann, gegen allen Verstand, zu viel und was auch immer. Ich habe und habe dann noch Gunst gehabt, noch den Juni eine Ausstellung, jetzt noch mal 2 Wochen. Und ich habe am Freitag mit der Vermieterin gesprochen. Und ich hatte so im Herzen, Mensch, da soll was Dauerhaftes sein. Ich dachte, du, mein Mann möchte aber gern noch ein bisschen den Bistro betreiben. Aber weißt du was? Die Weihnachtszeit könnt ihr ganz haben. Und wie wär's auch so 3 Monate im Jahr, könnt ihr da rein. Da halten die Citybusse alle paar Minuten. Im Tor gegenüber kommen sämtliche Touristen durch. Um die Ecke ist eine Gasse, ist so ein Kaffeechen, da hocken sie alle. Da ist ein Publikum, was Gott hat. Ich habe noch null Ahnung, was Gott da machen will. Aber ich weiß eins, er hat uns mitten in die Stadt gebracht. Amen. Und wir werden die Hände heben und erwarten.
Halleluja. Okay. Das gilt auch in Bezug auf Krankheit. Herrsche darüber. Statt zu sagen, oh, statt es zu bejammern, einfach sagen, oh, danke Herr, dass du mein Arzt bist. Und ich spreche über mir Heilung aus. Ich spreche Gesundheit über mir aus. Ich spreche Leben über mir aus. Ja. Einfach sprich das aus, was du haben willst. Wir sprechen immer das aus, was wir nicht wollen und haben dann natürlich das, was wir aussprechen, haben wir dann ja auch. Ne. So sprich mal aus das, was du haben möchtest. Die Wahrheiten Gottes. Halleluja.